Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Sie waren bunt, sie waren schrill, sie waren laut. Sie waren unbequem und passten nicht in die sozialistische Welt. Unser Thema heute: Punk in der DDR. Wo kam er her? Wo wollte er hin? Und was wollte er? Wollte Punk in der DDR überhaupt etwas? Darüber rede ich mit meinen Gästen, DDR-Punker und Punkmusiker Bernd Stracke und mit Jakob Geißler, genannt Schrammel. Punk der neuen Generation und Archivar der DDR-Punkkultur. Dabei war eines schnell klar. Die Punker standen schnell auf der roten Liste. Eigentlich stand jeder auf der roten Liste, der sich aus der sozialistischen Form heraushob. Und so gab es sogar eine Art Reiseführer für die ausführenden Organe der Staatsmacht, sagt Bernd Stracke.
In den Stadtbezirken, wo wir gewohnt waren, waren wir wirklich bekannt. Aber die Entwicklung Anfang der 80er war rasant. Das ging ganz schnell. Und da konnte man dann gar nicht mehr so schnell unterscheiden. Also wir haben uns ja am Anfang für jeden, der so rumgelaufen ist, interessiert. Wir haben uns angesprochen im Café oder auf der Straße und fanden das einfach gut. Vielleicht waren wir komplett anderer Meinung, aber das musste man erstmal rauskriegen. Und da ist man aufeinander zugerannt und das wurde nachher immer schwieriger. Und für den Staat war das quasi wie ein Flächenbrand. Der hat das gar nicht mehr kontrollieren können. Das hat so weit geführt, dass die Polizisten eine Art Führer gekriegt haben. Das ist ein Punk, das ist ein Skinhead, das ist ein Grufti, das ist ein Mettler. Und dann hatten die so eine Art Kosmos-Pilzführer für Subkulturen, da konnten die reingucken, dass die uns einordnen können. Weil die sind da nicht hinterhergekommen. Das war eine ganz andere Generation, diese Polizisten und auch die anderen, die da irgendwo für zuständig waren.
Über all das erfahren wir heute mehr. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Punk in der DDR mit Ihnen. Wir begucken heute den Punk in der DDR. Heute ein normaler Anblick auf den Straßen, aber zu Ostzeiten? Anfang der 80er kam der Punk auch in die DDR und entwickelte seine eigene Kultur, jenseits des Westens. Aber wie war die und was machte sie aus? Sie war Rebellion und Lebensgefühl. Abgelehnt und verfolgt, aber auch bestaunt und hartnäckig, schafften sich die Punks in der DDR einen Platz im Sozialismus. Und ging das gut? Wie war denn so der Punk in der DDR? Mein Kollege Dirk Henze hat mal die Jungen gefragt, was die darüber denken.
Jugend kennt sich seit jeher super aus in Sachen Aufsässigkeit. Die können Rebellion riechen. Also garantiert auch Punk. Selbst in der DDR.
Ich weiß, dass Leipzig heutzutage ein Zentrum ist für Punk.
Na bitte, Witterung ist aufgenommen. Kommt die aber nicht doch auch von früher?
Ich denke nicht, dass es zu dem sozialistischen Bild von einem tugendhaften Arbeiter gepasst hat.
Na aber gerade doch. Die Original-Punk-Szene aus dem Westen hat den Kapitalismus abgelehnt. Das konnten doch nur Freunde sein.
Also die ganze Lebenshaltung, das Aufbegehren gegen den Staat, das Kollektive, die Solidarität und so weiter. Also das sind schon eher schon auch sozialistische Werte.
Da hat doch mal eine das Kapital bis zu Ende gelesen. Folglich muss der Punk in der DDR ja eine Art Vorbildfunktion gehabt haben.
Klar, also ich kenne Nina Hagen, die irgendwie Königin des Punks genannt wurde, auf jeden Fall. Und die war ja aus der DDR.
Du weißt aber schon, dass Nina 76 die DDR verließ.
Nee, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wusste ich, dass man sie in der DDR kannte und so auch als Kulturgut akzeptiert wurde.
Naja, sie war schon streitbar. Hatte einerseits den Farbfilm vergessen, war andererseits aber eine sehr bunte Erscheinung.
Aber ich glaube, die Gesellschaft damals war da noch nicht so tolerant und bereit für. Also A, wegen einmal der politischen Aussage und auch B, einfach weil es irgendwie in den Augen der Älteren nicht schick aussah.
Damit hatte ja sogar die westliche Öffentlichkeit ein Problem. Schick war schon wichtig. Und die DDR wollte zwar anders sein, aber das natürlich nicht mit Leuten, die das anders sahen.
Also ich kann nur aus Erzählungen von meinem Papa zum Beispiel erzählen, dass der ein sehr großer Punkliebhaber war, damit aber bestimmt auch angeeckt ist.
Aber da wurde doch sicherlich erzieherisch nachgesteuert.
Ganz schlimm war Haare, bunt, kurz, alles, wo er dann halt mehr aufgefallen ist und dann auch zur Schulleitung musste und dass dann da alles so besprochen wurde, wie es denn jetzt weitergeht.
Ob das immer so glimpflich abging?
Ich denke schon, dass da Gefängnisstrafe auf jeden Fall dabei war.
Wenn man einmal im System aufgefallen ist, hat man sehr schwer Arbeit zu finden, Beruf, Wohnung, alles schwieriger.
Damit war die Punkbewegung dann ja wohl unter Kontrolle. Denn ob sich da noch irgendeiner mit bunten Haaren rausgetraut hat?
Ja, sicher. Sind wahrscheinlich nicht alle auf der Straße so rumgelaufen, aber wahrscheinlich unter sich haben sie sich mehr ausgelebt.
Mancher Funktionär wollte auch gar nicht wissen, was da abgeht. Sonst hätten ihm auch noch die Haare zu Berge gestanden. Und das war verdächtig.
Punk in der DDR, unser Thema heute. Eine Subkultur, die eigentlich als Privatsache begann, die aber schnell zum Politikum wurde und damit auch politisch. Sie eckten an, die Punks. Und das sollte so. Bei mir zu Gast sind zum Thema Bernd Stracke, DDR-Punker und Sänger der Punkbands Wutanfall und Lattentat, und Jakob Schrammel-Geißler, Punk der neuen Generation und Hüter des Feuers. Er baut gerade ein Archiv mit Zeitzeugnissen der Punkkultur in der DDR auf. Schön, dass ihr zwei da seid. Was muss ich denn über den Punk in der DDR wissen? Wie würdet ihr mir das Thema näher bringen?
Punk in der DDR, da reden wir im Grunde genommen über 10 Jahre. Von 80 bis 90, dann war die DDR vorbei. Und vor 80 kann man nicht von Punk reden. Ja, Punk ist im Grunde genommen eine Jugendkultur, die in den 80er Jahren dran war. Ist natürlich nicht die einzige. Es gab ja vorher schon etliche andere Jugendbewegungen, also diese ganze Tramperkultur, die Blueserkultur und auch vorher die Rock'n'Roller und Jazz, und da gab es ja verschiedene Szenen. In den 80ern war man schon so ein Stück weit müde auf der einen oder anderen Szene, und es war, das muss man auch international, glaube ich, ein Stück weit sehen, eine Zeit, wo ganz viele Jugendkulturen sich neu definiert haben, und im Grunde genommen sind da Jugendkulturen wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Ja, in der DDR war das so, es gab also neben der offiziellen DDR-Jugend, die ja mit Jungpioniere, Thälmann-Pioniere, FDJ, das war ja alles gleichgeschaltet, das war ja langweilig. Das kann man für junge Menschen, die selber auf der Suche waren und sich definieren wollten, kann man nicht in Frage. Aber selbst jetzt, sagen wir mal, diese ganze Blueser- und Tramperkultur, die ja ähnlich auch in der Opposition waren und ähnlich angeeckt sind wie wir später als Punks, dass die auch schon irgendwie so ein Stück weit abgekämpft und abgearbeitet war. Ne? Es gab immerhin immer wieder Berührungen dorthin, gerade in diesem Kirchenbereich, also was die Friedensbewegung betrifft und sowas, aber auch was die Mettler betrifft, also so ein bisschen die härtere Szene von den Langhaarigen. Die gab es immer, die blieb auch bestehen. Aber was in dieser Zeit eben super spannend war, dass es irgendwas gab, was komplett anders war und sich unterschieden hat. Und genau das ist ja das, was man als junger Mensch möchte. Man möchte sich unterscheiden vom Elternhaus, von dem grauen, langweiligen Alltag, aber eben auch von dem, was jetzt schon so Konsens und immer schon da war, gefühlt. Und da war Punk gerade richtig so. 81, 82 habe ich angefangen, das so mitzubekommen. Und selbst als ich noch lange Haare hatte, hat mich das interessiert. Wir hatten das ja über das Westfernsehen immer mal gesehen, aber da gibt es irgendwie eine vollkommen neue Entwicklung, und da ging ja im Westen ging das alles viel schneller und man konnte das dann beobachten. Das hatte aber noch nichts mit unserem Alltag zu tun. Und ja, an irgendeiner Stelle kam man dann zu dem Punkt, das interessiert mich gerade viel mehr als diese langweilige Hippie-Geschichte, und das ist jetzt irgendwie durch. Und das kracht viel mehr und das ist viel kraftvoller und das ist viel auffälliger und das erzeugt viel mehr Reibung. Das ist jetzt spannender. Und so sind wir damals eingestiegen. Ja.
Ist denn so der Punk auch entstanden, oder ist der Westpunk in den Osten gekommen, oder hat sich das eigentlich selber erschaffen?
Naja, wir haben natürlich schon auch in den Westen geschaut am Anfang. Ne? Das heißt, also von der Art, sich zu kleiden, von der Art, von der Attitüde, vom Umgang, auch vom sprachlichen und von den szenetypischen Verhalten war das schon ähnlich. Aber es hat sich relativ schnell gezeigt, dass es komplett sich anders entwickelt, als sich das im Westen entwickelt. Weil bei uns war das ja immer unter Vorzeichen Einparteiendiktatur. Und im Westen, die hatten andere Probleme, da wurde es schnell kommerziell. Und die Gefahr war bei uns gar nicht gegeben. Bei uns war eher die Gefahr gegeben, dass wir vom Staat als subversive Elemente wahrgenommen werden. Und die haben sich erstmal Mühe gegeben, das einzuordnen, haben es aber auch nicht so schnell hingekriegt. Und da sind wir schneller gewachsen, als die hinterhergekommen sind, das zu begreifen.
Was hat Sie denn eigentlich zum Punk gebracht? Warum Punk? Warum haben Sie sich da gesehen gefühlt?
Ja, also ich war tatsächlich vorher in dieser langhaarigen Szene unterwegs, habe mich dann auch mit der Friedensbewegung beschäftigt und mit der Umweltbewegung, und da habe ich mich auch ganz gut aufgehoben gefühlt. Aber ich hatte aus meiner Schulzeit noch Freunde, und wir hatten so eine Clique, die sich immer getroffen hat, und die hat mitnichten Bob Dylan gehört, sondern die haben eher so Hardrock gehört, Kiss, AC/DC, UFO und sowas, und da war auch schon der erste Punk dabei, tatsächlich. Das haben wir aber damals noch gar nicht so richtig eingeordnet. Das waren englische Bands in der Hauptsache. Deutschen Bands kamen erst viel später. als dass wir die entdeckt haben. Das haben wir auch als Langhaarige schon gehört. Und irgendwann mal habe ich auf dem Arbeitsweg, da war ich dann schon raus aus der Schule, sind ehemaligen Schulkameraden getroffen, da sagt, der war voll Punk. Und da lief auch so rum und da sagte er, ja, Punk, das machen wir jetzt. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und er erzählt, ja, wir haben eine Band gegründet mit einem Freund aus Plagwitz, Chaos, und wir hatten einen Wutanfall und das fand ich total spannend. Und dann hat es dann auch nicht lange gedauert, dass ich mir dann auch selber die Haare abgeschnitten habe und versucht habe, wie ein Punk auszusehen. Das ging natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber ja, das war auch nicht ohne Reibung, weil ich habe ja noch bei den Eltern gewohnt und da ging der Fragenkatalog los, warum, was ist das, was soll das, wie siehst du denn aus? Und das nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei der Lehre und auch bei den langhaarigen Freunden von vorher, die es auch nicht verstanden haben. Aber gerade das war ja auch spannend.
Wie ist denn das bei Schrammel? Warum Punk?
Naja, Punk ist vor allen Dingen wütend. Und ich bin ein Mensch, der manchmal wütend ist. Und weil Punk als einzige Subkultur eben die Freiheit lässt, zu tun und zu lassen, was man eigentlich will. Ne? Weil es keiner Richtung folgt in dem Fall. Ne? Also es gibt mir die Freiheit, mich überall wiederzufinden, aber auch alles zu hinterfragen. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Und Punk ist natürlich bunt und laut und radikal auf seine Art und Weise. Das fand ich immer irgendwie spannend und gut.
Was hat es denn eigentlich in der DDR bedeutet, ein Punk zu sein?
Ja, das war schon schwierig. Also ich sag mal in Leipzig, Berlin und in Erfurt, wo die Menschen über den Fernseher in die Welt gucken konnten, die haben das schon mal gesehen und die haben das so als westliche Erscheinung abgetan. Auf einmal waren wir das im Osten dann auch da. Das war schon ein Stück weit Spießrutenlauf, weil am Anfang waren wir ganz wenig in Leipzig zum Beispiel in der Stadt. Da waren wir wirklich wenig. Wir haben uns gesucht, damit wir wenigstens in der Gruppe uns austauschen konnten nach neuer Musik und neuen Postern, Bildern oder Sendungen, die irgendjemand gesehen hat und haben dann versucht, uns erstmal so ein Stück weit zu finden. Wo gehören wir denn hin? Was wollen wir denn? Und was finden wir denn gut? Was finden wir denn nicht so gut? Am Anfang waren auch diese Abzeichen, die wir getragen haben. Da waren auch Metal-Bands dabei oder Neue Deutsche Welle oder sowas. Das war so Mix, das war noch gar nicht so eindeutig ausdefiniert. Schwieriger wurde es, wenn man in der DDR dann in die Gebiete gekommen ist, die davon noch gar nichts gesehen haben. Ich sag dann schon mal Großraum Dresden oder irgendwo auf dem flachen Land. Da wurden die Spießruten also immer länger und immer dichter, weil die konnten damit nichts anfangen. Also wir sind da ganz oft beschimpft worden und das ging hin bis zu Gewalt, Androhung und auch erlebter Gewalt. Das war aber nicht, wie man sich das möglicherweise heute vorstellt, so politisch motiviert, sondern das war eher, da waren irgendwelche bunten Vögel, die passen nicht in unser System und dann müssen wir jetzt mal zeigen, wo es lang geht. Also das war im Grunde genommen so eine Art Rassismus-Erfahrung, nur dass wir uns keine andere Hautfarbe haben, sondern das selber gesucht haben. Aber gerade so auf den Dorfdiskos, wenn wir mal raus sind, das war schon gefährlich zum Teil. Also das war ein ziemliches Spießrutenlaufen. Also einmal in den Diskussionen mit den etablierten Eltern und Lehrmeister und aber auch mit der Bevölkerung in der Straßenbahn und im Bus.
Wie hat man denn gezeigt, dass man Punk ist? Wie ist denn das mit Haaren, Klamotten? Wo kriegt man sowas überhaupt her?
Das war sehr kreativ. wir konnten jetzt nicht in den Laden gehen, das kaufen oder wie heute beim Punk-Versand bestellen. Das wollten wir auch nicht. Also wir hatten am Anfang irgendwelche Opa-Hosen an, die wir irgendwo gefunden haben. Und ich habe tatsächlich dann bei Freunden in Dresden, wo die Mutter so Kunst gemacht hat, also die hat Applikationen, nennt man das, also aus Stoffen Bilder genäht. Mhm. Und die hatte eine Klamottensammlung. Und eine Freundin von mir, da waren wir irgendwie im Februar mal da, zur Faschingszeit, da sind wir da hoch und haben uns übelste Säcke von Klamotten ausgeschüttet und haben das alles anprobiert. Und da habe ich gedacht, oh, das passt. Und dann habe ich mir quasi aus eher historischen Sachen da was zusammengestellt. Was alles andere betraf, zum Beispiel Buttons hier, so diese Abzeichen, die hat ein Freund von uns selber gemalt. Also Mantelknöpfen, diese Lederknöpfe, die konnte man dann lackieren und dann hat man die mit einer Sicherheitsnadel an der Jacke festgemacht. Ja, und Ketten hat man irgendwo gefunden und Sicherheitsnadeln gab es in jedem Haushalt. Nieten hat ein Freund von uns in der Lehre, da war Galvaniseur mit Abi, der ein Werkzeugmacher und ein Galvaniseur, die waren beide. Der eine hat die Nieten gemacht, der andere hat sie verchromt. Die waren höllisch schwer mit Gewinde und Schrauben drin. Ja, wir haben uns einfach selber zusammengebastelt. Das war ja auch ein Prozess. Das ist ja nicht so von einem Tag auf den anderen, so ich ziehe mich jetzt um. Am Anfang bin ich mit meinen Hippie-Latzhosen noch rumgerannt, was sehr zur Verwirrung bei anderen Freunden gesorgt hat.
Schrammel, die Erfahrung heute so mit vielleicht, man geht in der Disse nicht mehr vor die Tür, ist das heute auch noch so? Wie begegnet man denn heute Punk?
Also das, was Bernd gerade erzählt hat, das zieht sich tatsächlich auch durch. In den großen Städten wie Leipzig oder Berlin gehört Punk inzwischen zum Stadtbild. Ne? Und es ist jetzt auch nicht mehr das, womit man jetzt jeden schockt oder so. Aber sobald man natürlich die großen Ballungszentren verlässt, ist es nach wie vor so, dass man sich auf der Dorfdisco nie sehen lassen kann oder auf dem Dorffest. Ne? Das geht auch gar nicht von irgendwelchen politischen Ebenen aus, sondern tatsächlich vom normalen Spießbürger, der sich da irgendwie gestört fühlt. Und also da habe ich Ende der 90er immer noch die Faust in der Fresse gehabt, irgendwie, wenn man sowas versucht hat. Die Gewalt zieht sich da komplett durch, ne? Durch die bunten Vögel. Leute wollen es auch nicht verstehen, ne? Und damit ist Punk natürlich nach wie vor provokativ oder wesentlich auffälliger wie andere Szenen. Ne? Man kann sich auch nicht verstecken oder so. Man kann die bunten Haare irgendwie zum Zopf machen und damit ist man kein Punk mehr auf Arbeit oder so. Ne? Also es ist schon nach wie vor auch ein Kampf, der auch Spaß macht, aber der natürlich auch immer eine Lebensentscheidung ist. Jetzt weniger von Staatszeiten aus, wie in der DDR, aber im allgemeinen Leben natürlich immer. Ne? Und einkaufen gehen kann ganz schnell zu einer Gefahr werden. Immer.
Nach wie vor?
Nach wie vor, natürlich.
Was denkst du, woran liegt denn das? Warum zieht denn das Punk so an anscheinend?
Naja, die Punks haben sich damals genommen und nehmen sich natürlich immer noch eine Freiheit, die sich andere verbieten. Ne? Also es gibt ja eine Kleiderordnung irgendwo. Ne? Die ist nicht bei jedem Beruf gleich, aber Punk überspitzt die ganze Sache natürlich komplett. Ne? Und ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal Menschen gibt, die sich diese Freiheit wünschen, sich aber selber nie eingestehen. Und das kann schon manchmal auch Neid sein. Manchmal ist es einfach Unverständnis und manchmal ist es einfach bloß, dass man irgendwie groß sein will vor seiner Freundin oder so.
Was denkt der Altmeister darüber?
Ja, es hat sich ja viel verändert. Also wenn ich jetzt von den Anfang der 80er spreche, wir kannten uns. Ich kannte die Leute in Erfurt, ich kannte die in Weimar, ich kannte die in Berlin. Die ersten in Dresden haben wir relativ schnell kennengelernt. Wir kannten uns recht schnell alle untereinander. Und auch wenn es tatsächlich mal zu Konzerten gab oder zu Treffen kam, dann kannten sich die meisten. Bis heute erkenne ich viele auf den Bildern wieder. Heute ist ja schon so, dass Punk natürlich dieses individuelle Erleben, was Schrammel gerade erzählt hat, das hat man immer noch, dem kann man quasi nicht wirklich entweichen, weil man natürlich auch ein Stück weit die Langeweile der anderen den entgegenhält, ohne dass man das sagen muss. Ne? Aber heute ist Punk eben zum großen Teil auch schon in der Kultur zum Beispiel etabliert. Ne? Also wer zweifelt auf der Welt noch an Toten Hosen, den Ärzten oder Green Day? Also die Punkhelden aus England aus den 80er Jahren, das sind heute alles groß gefeierte Bands. Das war mitnichten damals auch in England nicht so. Da ist Punk schon in der Gesellschaft angekommen. Aber also ich glaube ja, dass sich die Menschen, die so aggressiv reagieren, sich in ihrem Eingerichtetsein im Leben, ihr System, was sie für sich gefunden haben, ihre Sicherheit und ihre Norm, dass sie sich davor geführt fühlen und dass sie da irgendwie aggressiv drauf reagieren. Jetzt kommt natürlich noch dazu, dass Punk ja auch in seinen Texten, was die Musik betrifft, nicht gerade feinfühlig ist. Ja, das sind ja nicht unbedingt Texte, wo man jetzt unbedingt wahnsinnig viel Literatur erwartet und dann unglaublich in der Tiefe forschen muss, was ist denn nun gemeint, sondern das brüllt ja oftmals raus, was man über die Gesellschaft oder die Zustände gerade denkt. Und das ist ja neben dem äußerlichen Erscheinungsbild natürlich auch nochmal so ein Schild, was man vorzeigt. Deswegen war das am Anfang auch sehr verwirrend für viele, dass die englischen Punks zum Beispiel mit Judenstern, Hakenkreuz und Karl-Marx-Bild in einem Bild gespielt haben, um einfach vorzuzeigen, was man auf eure Symbole, die gelten für uns nicht mehr. Wir schmeißen alles über Bord. Uns ist es alles scheißegal. Und das ist was, womit eine Gesellschaft, die sich eingerichtet hat, nicht so richtig umgehen will und kann. Ne? Also ich denke, heute sehen ja auch die Toten Hosen nicht mehr so aus wie Anfang der 80er. Die sehen auch anders aus mittlerweile. Ne? Also von daher gibt es da schon Entwicklungen, sind ja auch viele Jahre dazwischen. Und es gibt auch viel, viel mehr Menschen, die sich dieser Szene zuordnen.
Ich denke genauso. Ich glaube, es gibt inzwischen ganz etablierte Dinge. Ne? Zum Beispiel der Nasenring oder die Tätowierung. Das waren Sachen, die haben in der DDR, waren die Knaster tätowiert. Und der Nasenring, das war eine Punkgeschichte. Ne? Heute sieht man so viele Leute mit Nasenringen, die das Symbol überhaupt nicht mehr kennen. Ne? Das geht ja darum, die Sicherheitsnadel durch die Backe zu stoßen, um aufzufallen. Ne? Um was Krasses zu sein. Ich glaube, je freier diese Kultur geworden ist, was Toten Hosen betrifft, das du gerade angesprochen hast, je verdichteter Alter ist die Untergrundszene des Punk und hat sich auch zurückgezogen. Ne? Also sicherlich gibt es heutzutage noch viele, viele Punks, die Toten Hosen auch hören. So, ne? Aber es ist nie die favorisierende Gruppe. Denn Punk, ich glaube auch, das ist das, was von anderen Kulturen, wie zum Beispiel die Tramper und die Hippies unterscheidet. Die Suche nach einer besseren Welt, nach einer Lösung, nach Frieden und so weiter und so fort. Das ist beim Punk eine Sache von gestern. Es geht tatsächlich um das Rausschreien, um das Anprangern, was scheiße ist, und das war's. Also es geht nicht darum, eine Lösung zu finden um die Sache. Das muss jedes Individuum selber für sich machen. Und ich denke auch, damit können Leute nicht viel anfangen, dass sie dann auf sich zurückgeworfen werden. Ne? So, das ist scheiße, das habe ich dir jetzt vorgesungen und jetzt mach was draus. Und die Punk-Szene hat sich da selber auch gefunden, also durch so eine DIY-Kultur. Das merke ich immer wieder, wenn man mit Leuten zu tun hat, die außerhalb der Punk-Szene stehen, die ganz anderen Regeln folgen, wie die Punk-Kultur selber im inneren Kreis. Na, da geht es nie um Geld, da geht es nie darum, was bekomme ich für die und die Arbeit, sondern es ist einfach völlig klar, wenn die alle was mitmachen, dann geht die Kultur unter, dann passiert nichts. Das hat sich die Szene, glaube ich, erhalten. Also von damals, der eine malt Buttons, der andere malt macht Nieten, das was er halt kann, das ist auch heute noch so. Ne? Der eine hat eine Kneipe, der andere kann Bier ausfüllen, der dritte kann eine Rechnung schreiben. Und so funktioniert Punkkultur bis heute.
Mhm. Was wollte denn Punk in der DDR überhaupt?
Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas wollten. Es gab jetzt kein Programm oder kein, was Punk will. Also, was ich gemerkt habe, viele von den Punks der ersten Generation, wo wir noch wirklich wenig waren, die kamen tatsächlich aus anderen Subkulturen, die kamen aus dem Metal-Bereich oder die kamen aus dem Punkrock-Bereich oder kamen ganz jung dazu und haben gesagt, Mensch, ich fühle mich beim New Wave oder Punk viel wohler als bei allen anderen Sachen. Aber das war überschaubar. Ich glaube, dieses lyrische Verstecken, also was jetzt die Musik betrifft, dieses lyrische Verstecken von Kritik, das war dann irgendwann weg. Und dieses schöne Rausschreien und direkt sagen und direkt meinen, das war erstmal was Neues. Und das war was wir wollten. Mhm. Und das hat man sich zum Teil eben auch auf die Jacke geschmiert. Aber dass es wirklich politisch wurde, das entstand im Grunde genommen so ein Stück weit parallel, weil der Staat mit dieser Freiheit, die wir uns einfach genommen haben, nicht umgehen konnte und das sofort als dekadent und feindlich begriffen hat. Das durfte es eigentlich in der DDR nicht geben, weil in der DDR gab es ja FDJ und Pioniere und es waren da alle aufgeräumt. Man konnte zur GST und man konnte seinen Kühlschrank und Ehekredit beantragen. Das war so ein System, was irgendwie, da hatte sich die DDR drauf eingerichtet und die Punks haben gesagt, scheiß doch drauf, uns interessiert das alles, einen alten Pfeffer. Und wir machen eure scheiß Gleichschaltung, das machen wir alles nicht mit. Das haben die aber nicht bewusst als Statut gehabt, sondern wir haben das einfach so gelebt. Und dann ging das so ganz schnell, dass so ein Druck entstanden ist. Also dass Jugendkulturen, die am Entstehen waren, also später waren das die New Romance, wo dann die Gruftis so ein bisschen draus hervorgegangen sind und die Darkwave-Szene und so. Das kam ja ein Stück weit später, aber das wurde alles sofort als westlich beeinflusst dekadent begriffen. Also dekadent, weil es geht den Menschen ja eigentlich gut. Warum machen die das? Das ist ein Verrat an dem System. Das war schlimmer als der Klassenfeind im Westen. Weil der Klassenfeind im Westen war klar, das war der Klassenfeind. Auf den könnte man mit dem Finger zeigen. Der kann ja nichts dafür. Der kann nicht anders. Das ist eben ein kapitalistisches System. Aber die bei uns alle Chancen des bunten Sozialismus vor sich hatten, dass die dann auf einmal sowas machen. Uns durfte es einfach nicht geben. Und da entstand der Druck auf uns. Und dieser Druck, also vorgeladen werden, Verhöre, Befragungen, Klamotten wegnehmen, etc., etc., Verbote. Dieser Druck, der hat bei uns dann quasi zu dem Gegendruck geführt. Und der hat bei uns zu dieser Rebellion eigentlich geführt, also dieser politischen Rebellion, die vorher im Grunde genommen eine emanzipatorische Jugendbewegung war.
Was hat denn gestört? Was sollte denn anders werden?
Nein, alles.
Was ist denn alles?
Das war ein sinnloser, grauer Alltag. Da ist man ist in den Kindergarten gekommen, dann hatte man immer die gleichen Feste. Das war alles politisch auf Schiene. Dann kam man in die Schule, FDJ und dieser Unterricht und alles war im Grunde genommen, diese sozialistische Klammer war da überall drumherum. Naja, und dann hat man irgendwann seine Lehre gekriegt und die Lehre konnte man nur machen, wenn man gleichzeitig sich für die vormilitärische Ausbildung verpflichtet. Dann macht man die Lehre zu Ende und dann ist man in irgendeiner Jugendbrigade und dann irgendwann heiratet man und ja, wenn die Jugend sozusagen rosa-rot und wild ist, dann hört die dann mit 16 auf, wenn man in die Lehre kommt und dann wird es nur noch grau bis zum Tod. Und da hatten wir einfach keine Lust drauf. Und wir hatten auch überhaupt keine Lust mehr auf diese Schienen. Also es war so ein Stück weit Ausbrechen aus diesem vorgefertigten, vorgeplanten Leben, was sich irgendeine sozialistische Partei mal überlegt hat, wie wir alle sein müssen.
Jetzt haben wir schon gehört, ein bisschen inspiriert durch den Westen schon, dass man guckt, was geht da ab. Hat sich aber doch eigenständig entwickelt. Wie hat sich denn Ost- und Westpunk vielleicht am gravierendsten unterschieden?
Naja, erstmal durch die Umstände. Das eine war eine Diktatur und das andere war eine demokratische Gesellschaft. Die Gefahr in der demokratischen Gesellschaft für die Bewegung oder für die ganzen Jugendkulturen ist die Kommerzialisierung. Also sobald man was alles kaufen kann, sobald das dann irgendwie in die Supermärkte kommt, sobald jeder alles machen kann, ja, dann nimmt man den Druck raus und dann verwässert das und dann sind wirklich nur noch die wirklich politisch Radikalen, die dann den Untergrund machen oder eben gerade versagen, nee, wir lassen uns nicht kommerzialisieren, wir machen alles weiterhin selbst, Fansigns, Konzerte und so weiter. Aber das ist meistens eher kleinere Gruppen. Die Gesamtbewegung verwässert da schon ein bisschen. Im Osten war das halt anders, da war der Druck da, da war die Verfolgung da. Es wurden die Bands verboten. Das heißt, unsere Konzerte, da mussten wir uns verabreden und da mussten wir Wege finden, uns zu verabreden. Das war ja nicht wie im Westen. Wir hatten ja keine Telefone, wir hatten auch keine, wir konnten auch nicht vervielfältigen oder drucken. Wir mussten alles mit der Hand malen und wenn wir was vervielfältigt haben, da haben wir das versucht, über Fotos zu machen. Also das war eine ganz andere Lebenssituation. Und deswegen haben wir uns dann auch relativ schnell tatsächlich gar nicht mehr gleich gemacht mit dem, was im Westen passiert ist, sondern wir haben uns eher auf uns selber konzentriert und auf die Verfolgung konzentriert und wie reagieren wir da drauf? Was machen wir? Lassen wir es bleiben? Gehen wir zur Armee? Gehen wir nicht zur Armee? Gehen wir in den Westen? Gehen wir nicht in den Westen? Werden wir jetzt so politisch, dass wir Schriften auflegen? Oder bleiben wir Punks und unsere Aufgabe ist einfach weitere junge Leute dazu zu motivieren, die Wahrheit auf der Straße zu sagen oder auf der Bühne?
Schrammel hat auch gerade ordentlich kräftig genickt.
Ja, also ich denke, wir haben einen gemeinsamen Freund, der hat den Begriff Too Much Future geprägt. Das trifft es auch ganz gut. Ne? Also dieser Gedanke von England aus, wie Punk entstanden ist, die Arbeitslosigkeit, die hat sich auch im Westen durchgesetzt. Ne? Da ging es schon darum, von Sozialhilfe zu leben. Im Osten war das gar nicht möglich, weil erstens gab es einen Arbeitsdruck. Ne? Wenn nicht, wurde man kriminalisiert. Und das Zweite war, das Leben war ja vorbestimmt. Es war ja klar, wo du in 20 Jahren stehen sollst vom Staat. Und ich glaube, da entstand auch diese Langeweile heraus, dass man sagt, also eigentlich will ich mich auch entfalten. Das modisch, von der eigenen Meinung her, ich will auch das machen, was ich will. Und das merkt man an den Texten. Gerade die ersten Punkbands, so ich sag mal bis 82, das sind keine politischen Texte. Ne? Das Politischste, was da drin vorkommt, ist eine Zustandsbeschreibung. Und das reicht schon, zu sagen, was man sieht. Weil das funktioniert neben dem, was man in der Schule gelehrt kriegt. Ne? Die Städte, die Häuser fallen ein, die Flüsse sind tot. Ne? Das sieht man. Die ganze Umweltproblematik, alles Mögliche, das kommt da rein. Und erst ab 82, 83, wo der Staat also massiv versucht, dieses Punk-Problem, wie er es nennt, in den Griff zu kriegen, ab da werden auch die Texte politischer, weil die Punks plötzlich wissen, wovon sie singen. Ne? Die meisten haben da ihre erste Knasterfahrung hinter sich, wegen einer brennenden Kerze oder irgend sowas. Und die sagen sich, wenn ich das nächste Mal in den Knast gehe, dann muss es sich lohnen.
Also sagen...
Jetzt erst recht, ein Stück weit. Und indem sie einfach singen von dem, was sie erlebt haben im Knast, bei der Untersuchungshaft, bei der Anwerbung und so weiter und so fort.
Till Eulenspiegel bloß in krass?
Teilweise schon, ja. Aber das war nur eine einzelne Figur, die als einzelne Figur auch entsprechend bekannt war. Und bei uns war es das so, dass wir am Anfang in den Stadtbezirken, wo wir gewohnt waren, waren wir wirklich bekannt. Ne, da hieß es da das Punkerhaus oder da, ne? Aber die Entwicklung Anfang der 80er war rasant. Das ging ganz schnell. Und da konnte man dann gar nicht mehr so schnell unterscheiden. Also wir haben uns ja am Anfang für jeden, der so rumgelaufen ist, interessiert. Wir haben uns angesprochen im Café oder auf der Straße und fanden das einfach gut. Vielleicht waren wir komplett anderer Meinung, aber das musste man erstmal rauskriegen. Und da ist man aufeinander zugerannt und das wurde nachher immer schwieriger. Und für den Staat war das quasi wie ein Flächenbrand. Da hat das gar nicht mehr kontrollieren können. Das hat so weit geführt, dass die Polizisten eine Art Führer gekriegt haben. Das ist ein Punk, das ist ein Skinhead, das ist ein Grufti, das ist ein Mettler. Und dann hatten die so eine Art Kosmos-Pilzführer für Subkulturen, da konnten die reingucken, dass die uns einordnen können. Weil die sind da nicht hinterhergekommen. Das war eine ganz andere Generation, diese Polizisten und auch die anderen, die da irgendwo für zuständig waren. Also Till Eulenspiegel, ja, da ist das eine Einzelfigur, aber ich sag mal, dieses komplett anders sein, anders aussehen, sich unterscheiden und die Leute verwirren, das ist schon auch ein Teil davon. Mhm. Ja.
Ich denke, für Till Eulenspiegel waren die Konsequenzen zu krass, die die Sache haben konnte. Also es ging ja nicht nur darum, dass man irgendwo entlassen wird, sondern es konnte ja wirklich mit Knast enden, diese ganze Geschichte. Deswegen wäre ich vorsichtig, das bloß mit Schalk
zu bezeichnen. Also ab einem gewissen Punkt ist, glaube ich, aus dem ganzen Spaß und aus der ganzen Freude schon tödlicher Ernst geworden. Das war auch der Punkt, wo viele, viele, die das modisch spannend fanden, abgerückt sind von der Sache wieder, ne? Und bloß ein kleiner Teil sich radikalisiert hat, weiter radikalisiert hat. Und das waren dann aber tatsächlich Staatsfeinde. Das war nicht Till Eulenspiegel.
Ich war beim Vergleich eigentlich bei diesem Sagen, was ich sehe, Spiegel vorhalten. Also zu spiegeln und zu sagen, guck mal, das sehe ich. Du siehst ja gerade was anderes und das ist das, was ich sehe. Ja, also es hat ja jeder seinen Standpunkt und ich kann zum Beispiel nicht das Schild sehen, weil hier der Bildschirm davor ist. Bernd kann es sehen, weil kein Bildschirm davor. Also von daher war ich so beim Spiegel eher zu sagen, guck mal hier, hast du noch gar nicht gesehen, ne?
Ja, so. Also natürlich konnte man das sehen und hätte es sehen können, aber die Menschen hat man schon so degeneriert, dass sie es gesehen haben und die haben es doch nicht gesehen. Also sie haben sich so dran gewöhnt, durch den Leipziger Osten auf die Messe zu fahren und alles fiel zusammen. Ich merke das heute im Rückgang, wenn ich über diese Zeit spreche und Fotos raushole, dass viele, die damals das eigentlich damals schon gelebt haben und dabei waren, sagen, nee, so sah das nie aus. Wo ist denn das Foto her? Das kann ja gar nicht sein. Das war doch so schön. Wir waren doch immer beim Festival des politischen Liedes in Berlin und da haben wir so schön gefeiert. Und also so sah das nie aus. Ja, doch. Sie waren nicht mehr in der Lage, es zu sehen. Da ist ein Stück weit auch schon das sichtbar machen und das rausschreien. Also gerade bei Leipzigen Trümmern, bei dem Text, wird's ziemlich krass. Ist dann schon nochmal so ein Aufmerksam machen. Oder dann war auch so in der Bevölkerung das Gefühl, ja, das stimmt schon, aber das kann man doch nicht sagen. Ne? Also das geht doch nicht. Ne? Und Till Eulenspiegel, ich weiß nicht, ist halt jetzt ein Versuch von so einem Vergleich. Hätte es ganz viele Till Eulenspiegels gegeben, dann wisst ihr auch nicht, was denen passiert wäre im Anschluss, wenn sich die Obrigkeit in ihrem System gestört fühlt.
Du hast schon recht. Also das stimmt schon. Was dem Punk zugrunde liegt, ist ja tatsächlich auch dieser bösartige Sarkasmus. Das stimmt schon. Das kann man sicherlich von Till Eulenspiegel nehmen und findet man in anderen Jugendsubkulturen eher weniger. Das hatten wir ja vorhin schon, dass auch Punk-Texte verstörend sein können. Naja, nur ist die Frage, ob alle Till Eulenspiegels waren. Keinesfalls.
Ja. Ne? Da geht es tatsächlich auch nicht um alle. Von Jahr zu Jahr hat sich alles verändert.
Ja.
Also wenn ich sage, vielleicht war Johnny Rotten noch eher ein Till Eulenspiegel. Bands, die danach kamen, wahrscheinlich schon nicht mehr. Also wenn man die Sex Pistols als eine der ersten Bands in England sieht, da waren die schon sehr modefixiert und in der Szene auch ausgestattet mit bunten Tant. Und die Texte, wenn man das eine oder andere sieht, ist dann auch so eher so ein bisschen ja provokant, aber doch eher Till Eulenspiegel.
No. Ich habe mit dem Till Eulenspiegel-Vergleich ein bisschen das Problem.
Also ich merke schon.
Es gibt ein Lied von ZSD, die sind aus dem Westen, von 1980. Das heißt, ich bin kein Clown. Leeres Gelächter und dummes Schauen. Ich bin kein Clown. Und bei Till Eulenspiegel fehlt mir der politische Hintergrund, den Punk durchaus immer gehabt hat. Einzig und allein, weil er Punk ist. Und mich auslachen zu lassen oder als Clown rumzulaufen, das liegt mir sehr, sehr fern. Also von daher habe ich so ein bisschen ein Problem irgendwie damit, das mit dem Till Eulenspiegel-Bild, weil es eigentlich genau das macht, was die Gesellschaft gerne macht. Das, was er nicht versteht, wird lächerlich gemacht.
Gab es eigentlich Regeln und Gesetze in der Szene?
Oh ja, also Gesetze, die waren nicht aufgeschrieben. Aber so bestimmte Sachen, die gingen einfach nicht. Ne? Also das ging los mit bestimmten Bands, das ging... Bei vielen war auch wirklich die Regel, wir verändern uns nicht. Es gab ja immer so diese Freizeitpunks auch. Die gab es im Westen genauso wie im Osten. Das sind die, die nach der Lehre sich die Punk-Sachen anziehen, dann als Punk durch die Gegend laufen und nächsten Tag in der Bank wieder im Anzug stehen. Und das war bei uns ein No-Go. Ne? Es gab auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen, ja, du bist ein Modepunk oder du bist ein echter Punk oder du bist ein, so irgendwie ein Sufi-Punk, das wollten wir auch nicht so richtig. Und es gab da so verschiedene, das hat sich dann so ausdifferenziert. Aber ja, am Anfang war es wirklich so, da haben manche Leute so versucht, das mitzumachen, aber die haben weder sich richtig damit beschäftigt, noch sind sie in die Tiefe gegangen und das war dann so ein bisschen oberflächlich. Und da, von denen hat man sich dann auch ein Stück weit zurückgezogen. Also es gab nicht wirklich Regeln, die man aufschreiben könnte. Aber ich glaube, jede Szene und in jeder Stadt hatte die Punkszene so ihre eigenen kleinen Regeln. Mhm. Denke ich schon. Ich weiß nicht, wie du das nachher erlebt hast.
Auf jeden Fall. Also das ist klar, es gibt so gewisse No-Gos irgendwie und die, die sich zum harten Kern zählen und die wahren Punks sein wollen und so. Das hat aber nichts mit dem höchsten Iro zu tun, ne? Sondern das ist wirklich eine Kopfsache und nach ein paar Jahren merkt man, wer dabei geblieben ist und der wird dann auch dabei bleiben oder wer nach einem Sommer wieder aussteigt und sagt, okay, das war's jetzt.
Was hat denn Punk in der DDR geschafft? Hat Punk was erreicht damals?
Im Rückblick denke ich ja, weil ich glaube, das war die von den Jugendkulturen oder Subkulturen die radikalste, die sich auch klar politisch formuliert hat nachher. Also die Mettler, die konnten irgendwie irgendein satanistisches, dunkles, finsteres machen, was man kaum verstanden hat. Da waren natürlich, das will ich jetzt nicht über den Kamm scheren, da waren auch super Leute dabei, aber das war nicht, glaube ich, nicht so schmerzhaft wie das, was der Punk gemacht hat. Und die Hippies, die waren schon schmerzhaft eine Zeit lang, aber da reden wir eher von den 70ern. Und das war aber dann schon so ein bisschen verwässert und da haben die das Gefühl gehabt, das haben wir jetzt in Griff. Jetzt haben wir auch schon FDJler mit langen Haaren. Und auf einmal kippte das nochmal vollkommen neu. Und ich denke, dass wir mit der Radikalität und auch mit dieser Art und Weise, uns unabhängig zu organisieren und zu treffen und trotz Verfolgung weiterzumachen, vielen ein Stück weit eine Hoffnung gegeben haben. Vielen jungen Leuten, die gesagt haben, nee, wir wollen das jetzt auch nicht mitmachen. Guck mal, da gibt's die, da machen wir. Das schnelle Wachsen dieser Szene und auch das Radikalisieren dieser Szene war natürlich auch attraktiv. Das hat ja immer so was von Underground und ganz viele junge Menschen, die nicht angepasst sein wollen, hatten jetzt auf einmal was, wo sie zugreifen konnten und da mitmachen. Ich denke, dass wir einen ganz entscheidenden Punkt dazu beigetragen haben, aber damit meine ich dann auch die anderen Jugendkulturen, die raus hervorgingen und auch unter Verfolgung litten. Also damals wurden ja selbst Breakdancer verfolgt irgendwann, dann wurden die Rollbrettfahrer, die Skateboarder verfolgt irgendwann und also die Masse der verfolgten Jugendkultur, die haben die ja gar nicht mehr in den Griff gekriegt. Und ich denke, mal vielleicht nicht nur Punk. Punk war so eine Speerspitze durch ihre politische und radikale Attitüde, aber ich glaube, der Punk hat die ganzen anderen Subkulturen dann ein Stück weit mitgezogen. Und diese Bedeutung ist in der Nachwendezeit gar nicht so gesehen worden. Na, da ging es immer um die Umweltbibliotheken, um die jungen Gemeinden und um die Rolle der Friedensbewegung der evangelischen Kirche und so. Ohne Zweifel, alles Teil, ne? Aber diese wirklich Radikalen, die dann im Knast waren, in Größenordnung. Also nicht nur der ein oder andere Gedichtschreiber oder Literat mit großen Namen, sondern das war ja flächendeckend, das waren wirklich viele. Also diese Jahre, die da Gefängnis verknackt worden sind in dieser Szene, die sind schon enorm. Und das betrifft dann auch die ganze DDR und nicht nur die großen Städte.
Gibt es irgendetwas über den Punk zu sagen, wo ich jetzt gar nicht hingedacht habe? Punk in der DDR?
Naja, es war keine homogene Szene. Also Erfurt war anders als Berlin, auch wenn wir uns kannten, und Berlin war anders als Dresden. Und mit der Zeit und der schnell wachsenden Anzahl von Menschen, die sich dort zugehörig fühlen, hat sich das natürlich auch immer mehr rausdifferenziert. Also viele, die als Punk gestartet sind, sind nachher als rechter Skinhead geendet oder als Hooligan. Also die Radikalisierung innerhalb der Szene ist bis dahin gelaufen, dass es Einzelmenschen gab, die sagen, nee, wir müssen noch radikaler sein. Ich verleugne jetzt den Holocaust und greife Menschen an, die mir nicht passen. Alles gegen Kommunismus. Das ist schon auch passiert, dass Punk generell eine nur positiv zu bewertende Subkultur ist. Dazu ist es viel zu komplex. Und man darf nicht vergessen, ein Großteil oder in vielen Städten und bei vielen Bands gab es auch entsprechend Zuträger für die Staatssicherheit, die uns aus der Szene heraus verraten haben, die auch dafür gesorgt haben, dass Leute, Protagonisten aus der Szene ins Gefängnis kommen oder durch Stasi-Maßnahmen halt zersetzt worden sind. Das war auch Punk. Aus meiner Sicht ist es dann kein Punk, aber die gehörten halt dazu. Und da waren eben auch Menschen dabei, die waren sehr, sehr engagiert und haben sehr viel gemacht und haben sehr viel organisiert und hatten dann auch einen Namen und waren Personen, haben sich darüber profiliert. Und das gehörte leider zu der Szene auch dazu. Das hatten wir jetzt vielleicht noch nicht so im Blick.
Das stimmt. Es gibt ja auch immer mal so Erzählungen, wenn man mit bestimmten Delikten, sagen wir mal so, mit bestimmten Delikten ins Gefängnis kommt, hat man die und die Erfahrungen vielleicht zu erwarten im Knast. Kannst du einschätzen, wie das als Punk war?
Na, ich kann das einschätzen, weil ich war zweimal im Knast. Also im Knast war ich in dem Moment nicht mehr als Punk zu erkennen. Und ich war ja nicht als Kinderschänder oder irgendwie sowas drin, sondern ich hatte irgendwie einen Paragraph, für den ich verurteilt worden bin. Und jetzt gab es ja keinen Paragraph, du warst Punk, macht 1 Jahr und 7 Monate. Hm. Sondern das waren ja dann Dinge, die sich angesammelt haben. Manchmal war es politisch. Also bei mir war es politisch, da war es eben zum Teil Kontaktaufnahme zum Westen oder Äußerungen, die die DDR, das DDR-System verunglimpft haben oder eine Kerze für den sozialen Friedensdienst. Das waren politische Sachen, aber es gab auch ganz einfache Sachen wie Rautitum, Zusammenrottung, irgendwie sowas. Offiziell gab es ja keine politischen. Also wir waren zwar politisch, aber das war nicht offiziell. Offiziell war alles kriminell. Und deswegen waren wir da drinnen mit anderen Kriminellen und wir hatten halt einen Paragraph, der hieß dann von mir aus Rauditum, obwohl kein Stein geflogen ist. Nur weil wir uns getroffen haben mit einer Kerze und sozusagen Widerstand geleistet haben gegen den Staat an der Stelle. Und in dem Moment bin ich jetzt im Gefängnis kein Punk. Da bin ich strafgefangener Stracke. Und da gab es keine Repressalien oder extra Stress von anderen Gefangenen her.
Und heute bleibt man immer Punk?
Das ist die Frage. Also ist die Frage, wo man es dran aufhängt. Also ich hätte jetzt Mühe, mir eine schöne Frisur zu machen, das würde nicht mehr funktionieren. aber was ich merke, wenn ich mich gelangweilt fühle von dieser ganzen kommerziellen Musik, dann falle ich immer wieder zurück in diese alte Musik. Und wenn ich dann die Texte höre, dann falle ich immer wieder zurück in diese alte Wut und transferiere die natürlich auch auf viele Dinge heute. Da ist der Punk natürlich noch da. Aber auf der anderen Seite, ich wäre nächstes Jahr 60. Mich als Punk jetzt zu definieren, wäre schon ein bisschen problematisch. Also ich erlaube mir dann schon die ein oder andere Weiterentwicklung. Allerdings ist es so eine extrem prägende Zeit, dass die mich mein ganzes Leben nicht verlassen hat. Und von vielen wirklich Freunden, die ich auch als Freunde bezeichnen würde, ein Großteil kommt dort aus der Szene und ist dort verankert. Und das merke ich auch wieder, weil es da so ein Grundselbstverständnis im Denken gibt. Da muss ich gar nicht groß was erklären. Da muss ich nicht erklären, dass ich Nazis scheiße finde. Oder da ist alles relativ... Das gibt so ein Grundheimatgefühl in der Szene. Und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall erhalten. Und wie gesagt, wenn ich mit meiner Frau abends Musik höre oder mir auch mal die Leinwand anmachen, dann gucken wir uns die ganzen alten Dinge an. Und ja, das ist mal ein bisschen nostalgisch, weil diese ganzen neueren Sachen kenne ich kaum, aber das ist das, was geblieben ist. Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag unbedingt mich informiere, was gibt's Neues. Dazu ist viel zu viel, das erschlägt mich. Das interessiert mich wahrscheinlich auch gar nicht mehr alles.
Nun ist jetzt nicht bloß Bernd Stracke bei uns, sondern auch Schrammel. Und als all das passierte, was wir jetzt so gehört haben, da warst du ja noch gar nicht auf der Welt so richtig.
Das ist richtig, das stimmt.
Trotzdem, ich habe was über ein Archiv gelesen, was angelegt wird, auch immer noch wächst, ja, sozusagen. Warum? Also wie kommt das, dass jemand sagt, da stecke ich ein Stück Leben von mir rein?
Ich sag mal so, der Punk beschäftigt mich ja tatsächlich seit meiner jüngsten Denke. Ja, ne? Also ich hatte irgendwie immer mit Punks zu tun, auch zu DDR-Zeiten schon, fand das irgendwie klasse, wie die aussahen und dann später, als ich es verstanden habe, auch was sie wollten. Und da ich im Osten geboren bin, war DDR-Punk und Ost-Punk immer das, was meiner Gruppe oder uns am nächsten war. Ne? Also mit dem Westpunk konnten wir nicht viel anfangen. Das war Straßenschlachten oder so, Kloppereien mit der Polizei, das war uns fern. Also wir hatten andere Probleme. Wir hatten die Nazis vor der Tür, wir hatten überforderte Lehrer, alte rote Lehrer auch. Also die DDR hat ja nie aufgehört, 90. Und damit war das immer auch die Musik, wo ich mich wiedergefunden habe und halt die Szene, in der ich mich bewegt habe. Und dann gab es auch immer eine Gruppe, die das gesammelt hat. Das waren aber sehr, sehr wenige. Und dann kamen die ersten Veröffentlichungen raus und mit vielen waren wir selber unzufrieden. Also was wir irgendwie nicht gut fanden, wo wir gedacht haben, das geht hier in Ausverkauf oder irgendwelche Professoren für Rockgeschichte versucht haben, was über Punk zu schreiben und da aber eben auch die Sachen drüber gestülpt haben, die zum Rock gehören und das dadurch völlig falsch wiedergegeben haben. Und da haben wir gesagt, da müssen wir selber was machen. Und dazu gehörte einmal das Bewahren und das zweite Veröffentlichungen, drüber reden, zu erzählen, was war denn in dieser Szene, zu sammeln und ja, die ganze Buntheit aufzuzeigen. Also mal ein bisschen weg von nur Berlin und Leipzig, sondern halt in der gesamten DDR zu gucken, wie hat sich das entwickelt. Ja, und das hat so einen Zustrom gehabt, dass wir irgendwann ein Archiv draus gemacht haben. Und jetzt inzwischen die Sachen sammeln, Schriften, Briefe, gibt über 1200 Mitschnitte von DDR-Punk-Bands, über 20.000 Fotos. Und die sind im Prinzip zur Verfügung für Forschende, für Studenten, für alle, die sich dafür interessieren. Die können sich da bei uns informieren.
Was macht denn für dich der Punk in der DDR so interessant, den Punk?
Der Punk in der DDR ist von Leuten gemacht worden, die tatsächlich gekämpft haben, die wirklich kämpfen mussten, ne? Und im Westen, was hätte denn passieren sollen, ne? Also man hat ein paar Pieptöne drüber gelegt und das war's, ne? Also da ist ja die Frage, was will ich denn erreichen? Während ich schon denke, dass der DDR-Punk sehr nah am eigenen Menschen dran ist. Ne, nach dem Menschen, nach dem eigenen Individuum fragt und nach dem eigenen Handeln. Was kann ich denn machen? Weil den Staat kann ich nicht stürzen und das wollten auch die wenigsten DDR-Punks. Und damit finde ich mich dort natürlich schon wieder, indem mach's selber, gucke, organisiere, wenn du es nicht machst, macht's kein anderer. Ne, das finde ich da schon wieder. Und bei vielen DDR-Punk-Texten reicht ein Wort auszutauschen und es könnte ein Text von gestern sein.
Was ist denn so wichtig dran, dass das erhalten bleibt? Weil es auch aktuell noch ist, mit einem ausgetauschten Wort?
Weil es noch aktuell ist und weil es trotzdem unsere Geschichte ist. Also es sind inzwischen so viele jugendliche Generationen nachgewachsen, die also nach der Wende geboren sind, die diese DDR ja eigentlich bloß von Erzählungen kennen. Und mit ein bisschen Glück haben sie zwei Opas, der eine war oppositionell, der andere nicht. Da kriegen sie schon mal zwei Richtungen mit. Aber es sind ja trotzdem, man muss alles bewahren, was daraus kommt aus diesem Land, dass man sich davor bewahrt, nur schwarz-weiß zu denken. Das muss also aufgehoben werden. Das Land existiert nicht mehr und die Zeitzeugen existieren bald auch nicht mehr. Mhm. Ja, und gerade auch Punks sterben in der Regel ein bisschen eher als andere, was sicherlich auch an dem Leben liegt.
Was liegt denn im Ostpunk, was der Westpunk jetzt nicht hat? Weil dieses Straßenschlachten und das ist nicht unser. Wo dockt denn der heutige Punk im Ostpunk an?
Also erstmal meistens in der Lautstärke tatsächlich. Also Punk, Ostpunk heute ist tatsächlich immer noch lauter als mancher Westpunk. Wesentlich weniger Funpunk. Ne? Also es gab Mitte der 80er im Westen so eine Bewegung Funpunk, ne? Die Toten Hosen, die Ärzte, Mimis und Co., die da so lustige Lieder gemacht haben. Das findet man im Osten sehr, sehr selten, weil der Osten wesentlich rauer ist. Wir haben ja täglich zu tun mit Nazis, mit Intoleranz und so weiter und so fort. Also da hat sich nichts überholt. Da kann ich ein Lied von 1985 nehmen, kann das genauso spielen und habe dasselbe Thema hier. Gerade werden sie wieder noch aktueller, weil wir wieder Richtung Kalten Krieg gehen. Also auch da gibt es wieder Texte, die mal eine Zeit lang nicht so relevant waren, die aber jetzt plötzlich wieder relevant sind. Ja, na, und ganz, ganz wichtig ist es eben davon zu erzählen, dass es eben Menschen gibt, die eben nicht die Schnauze gehalten haben oder dass es hinter Silly und irgendwelchen Rockgruppen, die dann noch irgendwo eine oppositionelle Textzeile in den 70ern in ihren Texten finden, dass es da eben Leute gab, die ganz klar gesagt haben, was sie sagen und zwar ohne Promi-Faktor.
Dazu würde ich nochmal einen Aspekt, was mir aufgefallen ist. Wir haben ja unsere eigene Sache schon fast vergessen gehabt, weil wir irgendwo im Leben klarkommen mussten. Arbeiten gehen, Wohnung, irgendwas. Und dank der Generation Schrammel ist wieder so ein bisschen der Fokus auf diese Anfang der 80er Jahre gesetzt worden. Und Schrammel hat tatsächlich Dinge, die wir nicht machen konnten, nämlich Platten sammeln, das ging ja gar nicht. Wir wissen ja alle, der eine ist im Knast, der andere ist im Westen entlassen worden. Das hat sich alles zerstreut, das war weg. Und dieses mal wieder zusammenzubringen, ist eine unglaublich wertvolle Geschichte. Die ist aber nur deswegen wertvoll, weil es die Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Und zwar viele Junge. Viele jüngere Punks, die sich innerhalb der Szene nochmal neu definieren wollen. Die wollen nicht unbedingt das, was sie, den Punk, den sie jetzt überall kaufen können, in Größenordnungen kaufen, sondern die besinnen sich auf ihre eigenen Wurzeln. Die gucken nicht unbedingt nach New York oder nach London, sondern die gucken, was war denn in meiner Stadt los? Und da sind die interessiert. Also die forschen sozusagen im eigenen Interesse und dass da jetzt jemand da ist, der denen das zur Verfügung stellen kann. Und das ist das Archiv von Schrammel auf jeden Fall. Es gibt das Publikum, das das wirklich möchte. Und dadurch nehmen wir eben auch anderen, die glauben, damit Geld verdienen zu können. Das gibt es nämlich auch. Es gibt also auch sozusagen Medienvertreter oder vermeintliche Schriftsteller oder Einzelzeitzeugen, die so eine Eigenhoheit haben der Deutung dieser Zeit. Und wenn sich das aber nur auf eine Person beschränkt und dann nur so ganz viele Halbwahrheiten und kaum Quellen dazukommen, dann wird das irgendwie eine komplett verwischte, verwässerte Geschichte. Das wäre egal, wenn es egal wäre. Ist es aber nicht. Weil es gibt sich die Leute, die sich dafür interessieren und die haben ein Recht darauf, dann auch zu erfahren, wie war es denn wirklich oder sich richtig annähern an einen Teil dieser Wirklichkeit. So ganz wirklich wird man es nie erfahren, aber es war ja auch zu unterschiedlich. Ja, und ich denke, das war spannend auch zu merken, als wir mit La Attentat jetzt nochmal aufgetreten sind mit unserer Band, nach vielen, vielen Jahren dazwischen, dass die Konzerte ausverkauft waren, wo ich gedacht habe, ihr könnt doch nicht in so einen großen Saal gehen. Das ist doch peinlich, wenn da nur 5 Leute stehen und die sind so alt wie ich. Und das war mitnichten so. Der Saal war voll mit jungen Leuten, die unsere Texte kannten, die unsere Logos kannten, die auch Bilder von uns kannten, weil es Menschen gibt wie Schrammel, die das eben erhalten, gesammelt und ja zur Verfügung gestellt haben. Mhm.
Was Bernd sagt, ist ganz, ganz wichtig. Das Schöne an der ganzen Sache oder auch an der Punk-Szene ist ja, dass ich mit Leuten reden kann, die also 20 Jahre vor mir in der Punk-Szene waren, aber auch Leute, die 20 Jahre nach mir erst in die Punk-Szene reingekommen sind. Und es gibt so eine Gemeinsamkeit, über die man nie reden muss. Man kann sich gegenseitig über Bands unterhalten, der eine weiß, was der andere meint. Und das ist natürlich diese Suche, die viele Jugendliche eben haben. Diese Suche nach den eigenen Wurzeln. Wo ging denn das los? Was ist bei mir passiert? Was ist mit Schrumm passiert? Wo komme ich eigentlich her? Und wieso ist das so? Das ist eine ganz, ganz spannende Sache, da generationsübergreifend miteinander zu tun zu haben und sich zu unterhalten und sich zu verstehen.
Die Generation Schrammel dockt am Ostpunk an, weil das näher am eigentlichen, was Punk will, ist?
Also der DDR-Punk und der Ostpunk, das ist ja, man muss es mal so verstehen. Die Punks waren Außenseiter in der DDR, haben versucht, ein paar Mal mit um den Leipziger Ring zu rennen und haben festgestellt, dass sie dort nie vertreten sind. Und damit ist der Punk, der ganz kurz mit an der Oberfläche war, wieder in den Untergrund gegangen. Und da ist er immer noch. Also es gibt immer noch diese Parallelgesellschaft. Es gibt zwar den bekannten Punk, den ich im Karstadt kaufen kann, das ist aber eine andere Sache. So, sondern der Punk, von dem wir wirklich reden, der folgt seinen eigenen Gesetzen in seinen eigenen Locations und so weiter und so fort. Und der war nie weg. Also es gab nicht, jetzt ist die DDR zu Ende und jetzt gibt es eine neue Punk-Generation. Also es haben sich natürlich ein paar Bands aufgelöst, weil der gemeinsame Feind weg war. Also es gab andere Dinge, mit denen man sich plötzlich beschäftigen musste, aber die Muster, die waren dieselben. Es wurden sich dann Häuser besetzt, die auch gehalten werden konnten, aber der Kampf ging ja trotzdem irgendwo weiter. Und das hat mich schon fasziniert, weil, wie ich ja schon sagte, Englisch kann ich nicht. Von daher wollte ich immer verstehen, was auch in den Texten vorkommt. Und das, was unmittelbar um mich rum passiert ist, also die Bands, die haben ja auch davon erzählt, was ich jeden Tag erlebt habe. Also es ist mir doch scheißegal, ob jemand vom Suff irgendwie in Bremen erzählt oder was. Das ist mir egal, sondern mir geht es darum, was ist in Chemnitz passiert, was ist in Dresden passiert oder was passiert da gerade. Und das ist auch eine gemeinsame Front, die man aufmacht. Und dazu gehören immer die Gruppen, die da auch mit drin sind.
Wie kann ich denn Kontakt zum Archiv aufnehmen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe auch noch?
Also wir sammeln natürlich gerne alles, alle Geschichten, alle, die wir was zu erzählen haben. Es sollte aber doch tatsächlich Punk sein, also darauf sind wir spezialisiert. Sonst gibt es andere Archive. Am besten über www.heldenstadt-anders.de. Da gibt es eine Internetseite, da kann man auch mal gucken, was wir so machen an Veröffentlichungen und machen immer mal ein Interview oder einen kleinen Teil aus der Geschichte heraus, was wir ein bisschen näher erzählen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Sache. So funktioniert es am besten.
Was denkt ihr denn, wo geht denn die Reise hin mit dem Punk?
Na, die Reise mit dem Punk geht dorthin, wo sie schon immer geht. Also Punk ist seit 1977 tot und deswegen müssen wir nirgendwo mehr hin. Wir können eigentlich machen, was wir wollen und das werden auch Generationen nach uns machen. Und die Szene wird nie größer, die Szene wird nie kleiner, die Szene wird selbst organisiert bleiben. So ist es. Mhm.
Ich kann mir so gar kein wirkliches Bild machen, weil ich nicht in der Szene mehr so drin stecke. Also ich denke, ein Stück weit wird Punk eine völlige Normalität werden und ist es zum großen Teil eben auch schon. Es gibt die natürlich, die sich sozusagen an den alten Sachen und die DIY, das müssen wir vielleicht nochmal erklären, do it yourself, also selbstgemachtes, weg vom Kommerz, aber da gibt es auch andere Szenen, die das tun. Und ja, ich kann da ganz schwer orakeln. Also mir fällt es total schwer, da jetzt ein Bild zu machen. Vielleicht gibt es auch nochmal was komplett anderes, was irgendwie noch total abgespaceder ist, aber darauf aufbaut. So wie ja auch viel Darkwave-Szene drauf aufbaut oder viele andere Szenen, was einen Hardcore-Bereich betrifft und sowas auch darauf aufbauen, wo es eine Entwicklung gibt. Aber da fehlt mir gerade noch die Fantasie, wie das aussehen könnte. Und das ist auch nicht mehr wirklich meine Baustelle. Dann also das würde ich dann gerade noch so als Info mitnehmen.
Ja, Jungs, Mensch, dann danke ich für so ein buntes, interessantes Gespräch. Die Zeit wird es natürlich zeigen, wie eigentlich mit allem und mit so vielem. Habt ihr ein Credo? Gibt es irgendwas, was man sich vielleicht auch sagt und wünscht, wenn man auseinandergeht, in der Hoffnung, dass man sich ja vielleicht auch irgendwann wieder sieht?
Zwischen uns?
Ja, grundsätzlich, ja. So auch unter Punks.
Kommt drauf an, in welchem Zustand man gerade ist. Also manchmal nachts nach einem Konzert kriegt man noch manchmal ein Gelall raus. Aber ansonsten ist Punk, wenn wir uns treffen oder gerade auch Bernd und ich, meistens geht es um Projekte, die wir gemeinsam machen wollen. Und das ist immer schön, gemeinsam mit vielen anderen was gemeinsam zu gestalten, was zu machen, sich was auszudenken. Und die Wünsche sind natürlich immer da, dass es auch erhalten bleibt, ein Stück weit. Und dass man sich nie aus den Augen verliert.
Da gibt es auch noch eine ganze Menge zu tun, weil der Fokus lag schon jetzt, wenn man in der geschichtlichen Aufarbeitung bei bestimmten Bands, in einer bestimmten Szene, in bestimmten Städten, aber da ist noch so viel da, was noch nicht erzählt ist, was noch nicht gesammelt ist. Und deswegen ist das auch immer eine Aufgabe, die weiterhin bleibt, eben auch gerade vom Archiv, aber nicht nur vom Archiv, sondern auch von den Freundeskreisen, die dranhängen. Weil man gibt sich Empfehlungen weiter, man trifft sich dann irgendwo und dadurch bleibt es erhalten. Man spricht zwar ganz viel von damals und wie war denn das? Und was hat sich warum wie entwickelt. Aber man spricht es ja im Heute. Also man ist ja heute zusammen und spricht heute drüber und dadurch ist es präsent. Also es gibt sozusagen die Präsenz, auch wenn es ganz viel um Geschichte und Entwicklung geht. Und wenn wir uns selber weiterentwickeln, dann hilft das natürlich zu wissen, wie hat sich schon mal was entwickelt. Ja, dass man da auch mal schaut, das fühlt sich gerade so an wie 87 oder so. Und ist da vielleicht was abzuleiten? Kann man selber was transportieren? Also als Zeitzeuge ist man ja ganz auch oft gefragt von Schülern, von Schulen und was kann man denen mitgeben? Ne? Und da hat sich die Welt völlig verändert. Am Anfang war das ganz normal irgendein Gymnasium in Halle und heute ist die Hälfte da drinnen, haben die Mädchen Kopftücher auf und man hat einen ganz anderen Hintergrund und die haben einen ganz anderen historischen Hintergrund und da gibt man ein Stück weit seine Erlebnisse weiter und merkt aber auch, die haben auch Erlebnisse und kann man ein Stück weit weitergeben an Mut bei sich zu bleiben und sich ja nicht alles erzählen zu lassen.
Das merkt man, dass Studenten kommen, dass inzwischen aber eben auch Museen kommen, die fragen, habt ihr da Materialien da, könnt ihr uns da weiterhelfen? Es gibt Schulmodule inzwischen, die sich mit dieser Szene auseinandersetzen. Und die Punk-Szene selber ist nach wie vor sehr lebendig. Das ist eine schöne Sache. Also wir reden eben nicht von vorgestern, obwohl wir es trotzdem tun. Viele können es eben auch nachvollziehen plötzlich, ne, und finden sich da auch selber wieder, obwohl gerade im DDR-Punks eben Geschichten aus einem anderen Land sind. Ne? Also gerade mit Auseinandersetzung mit Eltern, das kann heute noch genauso heftig sein wie damals. Ne? Das ist so.
Dann wünsche ich auf jeden Fall gutes Gelingen fürs Archiv, fürs Bewahren, fürs auch immer wieder drauf gucken und erinnern und vielleicht auch neu erfinden oder sich entwickeln. Und sage vielen, vielen Dank, dass wir heute viel gehört haben über Punk in der DDR. Vielleicht auch mal mit ein bisschen anderem Blickwinkel, als das sonst so üblich war. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Interesse.
Ja, gerne. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Punk in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.